Ja, vielen herzlichen Dank für die nette Einführung. Vielen Dank, dass ich hier reden darf. Auch von meiner Seite ganz herzlichen Glückwunsch zu dem großen Jubiläum vom Wirtschaftsdienst. Und ich möchte eben jetzt im Rahmen dieses ganzen Wachstumsthemas etwas zur Bildung sagen. Ich sollte gleich vorweg mit sagen, dass eigentlich das meiste, was ich hier gerade im Bereich der allgemeinen Wachstumsanalysen vortragen möchte, gemeinsame Arbeit ist mit Rick Hanuschek. Wir haben nämlich gerade im letzten Jahr dieses Buch veröffentlicht, das eigentlich über 10 Jahre gemeinsamer Projekte versucht zusammenzubringen. Heißt eben auch The Knowledge Capital of Nations, also das Wissenskapital der Nationen. Und genau darüber möchte ich sozusagen in den nächsten 20 Minuten ein bisschen was berichten. Was konkret ich, gerade wenn es um die empirische Analyse geht, ich unter Wissenskapital verstehen möchte, da komme ich gleich im Detail drauf rein. Aber es geht letztendlich darum, dass es eben die Bildung der Bevölkerung ist, das, was die Menschen in einem Land tatsächlich gelernt haben, welche Kompetenzen sie haben, inwiefern das möglicherweise relevant ist für das Wirtschaftswachstum. Wir sprechen insgesamt hier so ein bisschen eben auch, was sind mögliche Wachstumspotenziale für Europa. Ich möchte mit einem super aggregierten Schaubild beginnen, um ein bisschen zu zeigen, was eigentlich das Potenzial dieses Themas Wissenskapital in diesem Bereich ist. Wenn wir tatsächlich mal bereit sind, die richtig lange Frist anzuschauen, und wir schauen jetzt einfach mal an, die langfristigen Wachstumsraten, das ist jetzt hier ganz konkret für die Jahre 1960 bis 2000, 40 Jahre, für die meisten Sachen in unseren Analysen sind wir mal in 2000 stehen geblieben, gerade um nicht in die sozusagen Krisenthematik reinzukommen, die sicherlich vorher schon sich in Blasen aufgebaut hat und sich wieder abbaut. Wobei, wenn Sie das Gleiche jetzt bis zum Jahr 2009, 2011 machen, sehen natürlich die langfristigen Dinge ganz genauso aus, weil das am Ende des Tages hinten raus gar nicht so viel verändert. Und sich einfach mal schauen, was sind die großen Weltregionen? Wie haben die sich langfristig, wie sieht deren langfristige durchschnittliche jährliche Wachstumsrate des Bruttoinlandsprodukts pro Kopf an aus? Und das Abtragen gegenüber das, was ich als Wissenskapital bezeichnen möchte, und das ist, sind tatsächlich gemessene Kompetenzen von Schülerleistungen in internationalen Vergleichstests in Mathematik und Naturwissenschaften. Das sind quasi PISA-Vorgängerstudien. Ich sage da gleich ein bisschen mehr zu. Also letztendlich eigentlich ein konkretes Maß dafür, was die Menschen tatsächlich gelernt haben. Auf beiden Seiten sozusagen regressionsanalytisch einfach nur das Ausgangsniveau des Bruttoinlandsprodukts pro Kopf herausgerechnet, weil wir insgesamt sehen, es gibt Konvergenzprozesse in diesem Bereich, zumindest sobald man für das Humankapital kontrolliert und das sozusagen die selbstgenerierende Unterschiede herausgerechnet, dann sehen Sie quasi, dass die langfristigen Wachstumsratenunterschiede, die wir in der Welt, in den großen Weltregionen sehen, ganz oben Asien, was de facto in den Daten, die wir hier haben, eigentlich nur ostasiatische Länder sind, dann Europa, und am anderen Ende Afrika südlich der Sahara und Lateinamerika, dann gibt es auch noch Commonwealth, former Commonwealth Countries, das USA und vergleichbare Länder und der Mittlere Osten. Und Sie sehen quasi, dass sich diese Regionen komplett an einer Linie aufreihen. Es gibt überhaupt keine Weltregion, die davon abweicht. Das heißt, wenn Sie sozusagen langfristige Wachstumsunterschiede statistisch erklären wollen, in Anführungsstrichen, dann sind Sie damit fertig. Da haben Sie ein R-Quadrat in seiner Regression von den, wenn Sie jetzt hier 6 Regionen haben, haben Sie ein R-Quadrat von 0,99. Das zeigt vor allem das große Potenzial, was in einer Betrachtungsweise von diesem Wissenskapital liegt. Es ist schlicht und einfach so, dass die Weltregionen, die höhere Bildungsleistungen hatten, die sind, die eben langfristig viel schneller gewachsen sind, und die auf der Stelle getreten sind, sind diejenigen, die eben, wo die Bevölkerung nicht in den Genuss einer guten Bildung gekommen ist. Das ist jetzt super aggregiert, soll als Motivation dienen für das, was ich Ihnen in den nächsten 20 Minuten erzähle, nämlich möchte ich Sie ein bisschen überzeugen, dass tatsächlich ein Großteil dessen, was wir hier sehen, darauf beruht, dass tatsächlich Menschen, also Volkswirtschaften, deren Menschen besser gebildet sind, langfristig schneller wachsen und das möglicherweise für das langfristige Wirtschaftswachstum einer, wenn nicht der wichtigste Faktor in diesem Bereich ist. Um das so ein bisschen in den Rahmen zu stellen, sozusagen, das sind genau die Daten, die wir eigentlich gerade angeschaut haben. Bruttoinlandsprodukt pro Kopf 1960, ich habe jetzt mal Europa genommen, weil das hier das Thema ist, und dann eben eine langsam wachsende Region und eine schnell wachsende Region dagegenübergestellt, Lateinamerika und Ostasien. Das Ganze ist Geschichte einfach aus den Penn World Tables, das heißt, das sind in internationalen US-Dollars vergleichbar real gemessen und auch über die Zeit real gemessen. Sie sehen, Europa ist im Durchschnitt mit einer Wachstumsrate von 2,9% gewachsen. Das heißt aber, wenn man das über 40 Jahre macht, ist man am Ende dreimal so wohlhabend wie zu Beginn der Phase. In Lateinamerika, die waren eigentlich Anfang der 60er Jahre gar nicht so weit im Durchschnitt vom Durchschnitt Europas weg, sind aber eben seitdem mit einem Durchschnitt von 1,8% pro Jahr gewachsen und sind dementsprechend heute, 50 Jahre später, quasi, oder das sind jetzt 40 Jahre, wenn wir 50 Jahre nehmen, wäre sogar noch stärker, weil die waren 40 Jahre später etwa doppelt so wohlhabend Bit pro Kopf gemessen wie ihre Großelterngeneration. Und im Vergleich dazu in Ostasien, die waren 1960 wesentlich weiter hinten. Da war es eigentlich so, dass Lateinamerika sozusagen doppelt so hoch war wie bei Ostasien. Heute hat sich das, wenn wir das bis heute drehen, sogar komplett umgedreht. Das ist genau andersrum, doppelt so hoch. Die sind im Durchschnitt mit 4,5% Wachstum gewachsen. Das zeigt so ein bisschen was, wenn das eben nicht um 1, 2, 3 Jahre Wachstum geht, sondern wenn man in der langen Frist solche großen Wachstumsunterschiede hat, was das ausmacht. Das ist rein mathematisch, wenn wir uns mal anschauen, wir beginnen im Jahr 0 mit 100 Euro und die wachsen halt mit unterschiedlichen Wachstumsraten für 10 Jahre, 25 Jahre oder 50 Jahre. Nach 50 Jahren, wenn sie mit 1% Wachstum wachsen, das gilt für etliche dieser Länder in Lateinamerika, gerade auch für viele Länder in Subsahara-Afrika, dann sind sie am Ende des Tages 64% reicher als zu Beginn. Das heißt, die Enkelgeneration ist etwa 64% wohlhabender als die Großeltern. Wenn Sie das Gleiche mit 5% machen über 50 Jahre, das gilt für viele Länder in Ostasien, dann sind Sie de facto am Ende dieser 50 Jahre 11-mal so wohlhabend wie zu Beginn der Betrachtung. Und das macht diesen riesengroßen Unterschied aus. Darum macht es eben auch einen großen Unterschied aus, ob wir von 2 oder 3 oder 4% Wachstum ausgehen können, wenn das über die lange Frist geschieht. Ganz kurz den theoretischen Hintergrund um das, was es hier geht, da bin ich aber jetzt sehr oberflächlich. Es gibt eigentlich 3 Hauptmodellrahmen, in denen das modelliert wird, wie möglicherweise die Bildung der Bevölkerung sich auf das Wachstum auswirkt. Das erste ist der sogenannte neoklassische wachstumstheoretische Rahmen, wo eigentlich Bildung genauso ist wie ein akkumulierbarer Produktionsfaktor, wie auch das physische Kapital, also wie eine Maschine oder eine Fabrik. Das heißt, dieser Schritt ist gegangen davon, dass man sagt, es gibt einfach nur sozusagen Arbeit, die komplett sozusagen ein Arbeiter gleich ein Arbeiter ist. Und man sagt, man kann eben auch diesen Faktor akkumulieren, indem man in seine eigene Bildung investiert. Und im Übergang von dem einen Steady State zum neuen Steady State habe ich de facto mehr Inputs, mehr Produktionsfaktoren und deswegen kann ich auch mehr produzieren. Allerdings, wenn ich dann aufhöre, zusätzlich in die Bildung zu investieren, dann bin ich im neuen Steady State und das langfristige Wachstum ist wieder das gleiche wie vorher. Ich bin aber im Übergang zum neuen Steady State schneller gewachsen. Und sozusagen das langfristige Wachstum wird in dem Modell schlicht und einfach nur durch technologischen Fortschritt erklärt. Und da ist es eben, wo in den 90er Jahren die neuen Wachstumstheorien angesetzt haben, wo eben genau dieser exogene Faktor endogenisiert werden sollte, im Modell erklärt werden sollte, was macht denn das langfristige Wachstum von technologischem Fortschritt aus? Und gerade hier kommt dann das Thema Bildung wieder rein, weil die Idee ist, dass eben in den Firmen eben in Forschung und Entwicklung investiert wird und in dem Maße sozusagen, wie das eben zu neuen Ideen, damit zu neuer Innovation und zu technischem Fortschritt führt, hängt eben von der Bildung der in diesem Sektor arbeitenden Bevölkerung ab. Und dann haben wir auch mal einen Effekt von dem Bildungsstand der Bevölkerung auf die langfristige Wachstumsrate. Das ist sozusagen vom Konzept her ein riesengroßer Unterschied. Ehrlich gesagt, für in der Realität, wenn Sie versuchen, diese Modelle sozusagen dann auch mal zu kalibrieren und vorauszuschätzen, wir haben das in dem Buch auch mal gemacht, sogar für Phasen von 80 Jahren, also für die ersten 30, 40 Jahre, können Sie das sozusagen empirisch kaum auseinanderhalten, was die Unterschiede in den Vorhersagen sind. Erst danach setzt das so ein bisschen ein, aber selbst über 80 Jahre macht das gar nicht so einen fundamentalen Unterschied. Darum ist es auch schwierig, das empirisch auseinanderzuhalten, die Bedeutung dieser Modelle, und ist am Ende des Tages möglicherweise auch für alles das, was uns realwirtschaftspolitisch interessiert, vielleicht am Ende gar nicht so entscheidend. Ein dritter Modellrahmen, ganz ähnlich wie der zweite, möchte ich noch kurz erwähnen. Da ist die Idee, dass neue Technologien von außen reinkommen, exogen, etwa weil in anderen Ländern neue Technologien entwickelt wurden und das Ausmaß, in dem das jeweilige Land selber diese anwenden kann, hängt wiederum vom Bildungsstand der Bevölkerung ab. Und dann haben wir eigentlich den gleichen Effekt, dass die Wachstumsrate endogen vom Bildungsniveau bestimmt wird. Ich glaube, empirisch gesehen haben wir keine wirklich guten Aussagen darüber, wie relevant welche dieser Modelle sind. Ich würde sagen, am Ende des Tages ist es wahrscheinlich nicht so, das eine ist das relevante Modell und das andere nicht, sondern ich bin mir relativ sicher, dass alle drei dieser Aspekte in der realen Welt sehr deutlich am Wirken sind, und welche relative Bedeutung die verschiedenen davon haben, ist sicherlich sehr schwer zu sagen. Aber eben verschiedene Arten, wie Bildung der Bevölkerung jeweils für das Wachstum der Wirtschaft relevant ist. Wenn wir das dann empirisch angehen wollen, ist eigentlich das, was zumindest für lange Zeit das Standardmodell sozusagen ist, um da heranzugehen, ist schlicht und einfach anzuschauen, wie schnell sind verschiedene Länder gewachsen, welche unterschiedliche Bildungsniveaus haben die, gibt es da einen Zusammenhang, also internationale Wachstumsregression. Dann das große Problem ist, in so einem internationalen Zusammenhang zu messen, wie gut ist denn die Bildung der Bevölkerung in verschiedenen Ländern? Und da hat es eben über die letzten 20 Jahre erhebliche Fortschritte gegeben. Man hat angefangen erstmal mit Alphabetisierungsquoten, die es für etliche Länder gab, hat dann nach und nach vergleichbar versucht zu bemessen Schulbesuchsquoten, ist dann zu Bildungsabschlüssen gekommen, und am Ende des Tages, sozusagen die umfangreichsten Datensätze, die wir in dem Bereich eigentlich haben, sind die der durchschnittlichen Bildungsjahre der erwachsenen Personen in verschiedenen Ländern über die Zeit, wo sehr viele Forscher dran mitgewirkt haben, dort relativ gute Daten zusammenzubekommen. Vielleicht als ganz kurzen Exkurs, in diesem Bereich ist es auch so, dass man eigentlich sozusagen diese Bedeutung von Bildung und Humankapital fürs Wirtschaftswachstum, für die moderne Wirtschaft, ist, glaube ich, jetzt schon sehr lange bekannt und wird betont. Im historischen Zusammenhang hat man eigentlich lange gesagt, dass das eben etwas ist, was vielleicht im modernen Wachstum relevant wird, aber gerade im Rahmen der industriellen Revolution nicht besonders wichtig war. Es ist aber so, dass wir in den letzten Jahren eigentlich durch stärker empirisch fundierte historische Forschung, vor allem mit Rahmen von Regionaldaten aus dem Preußen über das gesamte 19. Jahrhundert hinweg, sehr deutlich sehen, dass es auch dort schon so war, als Preußen anfing, sozusagen der aufholende technologische Nachfolger war im Rahmen der industriellen Revolution. Wir ganz deutlich sehen, dass die Regionen, die im Vorhinein schon eine bessere oder höhere Bildung hatten, diejenigen waren, die dann schneller aufgeholt haben und industrialisiert haben. Und wir sehen auch zum Beispiel, dass eigentlich der komplette Unterschied, den wir zwischen protestantischen und katholischen Gebieten in Preußen sehen, der komplett durch Unterschiede im Bildungsniveau der Bevölkerung erklärt werden kann. Insofern also sicherlich zumindest schon seit dem Zuge der industriellen Revolution etwas, was sehr relevant ist. Aber hier möchte ich den Exkurs schon wieder zuklammern, weil ich die Zeit dafür nicht habe. Sondern bleibt bei modernen Wirtschaftswachstum im Sinne von dem Wachstum seit 1960. Wenn Sie das jetzt gegeneinander abtragen, das sind die einzelnen Länder, für die wir die Daten haben. Hier haben wir die langfristige, auf der vertikalen Achse, langfristige Wachstumsrate des BIP pro Kopf von 1960 bis 2000 wieder abgetragen gegenüber die durchschnittlichen Bildungsjahre in der erwachsenen Bevölkerung, jeweils wieder das Ausgangsniveau des BIP pro Kopf herausgerechnet, dann sehen Sie in der Tat, dass ein deutlicher positiver Zusammenhang besteht. Sie sehen aber auch, dass es schon eine relativ große Punktwolke sind und für die meisten Länder schon noch relativ weit von dieser Regressionsgrade weg sind. Das heißt, ein großer Teil der Wachstumsunterschiede unerklärt bleiben. Wenn Sie sozusagen einfach nur schauen, wie viel der Varianz wird durch so ein Modell statistisch gesehen erklärt, dann sind Sie etwa bei einem Viertel der gesamten Unterschiede. Was dann aber eben bei der Betrachtung des Bildungsniveaus der Bevölkerung ein Punkt noch, Entschuldigung. Nochmal zurückzugehen auf die Frage, wir haben zu Anfang gesehen, es gibt eben zwei Weltregionen, die eben sehr stark auseinander sich entwickelt haben, Lateinamerika und Ostasien. Eigentlich, wir kennen die ostasiatischen Wirtschaftswunderländer, das langsame Wachstum Lateinamerikas ist eigentlich in der Literatur immer noch ein großes Rätsel. Wenn Sie sich das einfach nur in dem Sample der Länder, für die wir die Daten insgesamt haben, anschauen, dann sind im Durchschnitt über diese 40 Jahre die ostasiatischen Länder, die wir haben, etwa 2% pro Jahr schneller gewachsen als der Rest der Welt. die lateinamerikanischen etwa 1,3% langsamer. Wenn wir jetzt eben in das Modell mit reinbringen, Unterschiede zum einen im Ausgangsniveau des Bruttoinlandsprodukts, was eben sehr deutliche Konvergenzprozesse zeigt, je reicher sie ursprünglich waren, desto langsamer sind sie gewachsen. Und Sie sehen diesen Effekt, positiven Effekt der durchschnittlichen Bildungsjahre der Bevölkerung. Also das kommt eben empirisch gesehen schon deutlich raus. Aber an der Tatsache, dass wir eigentlich nicht erklären können, warum Lateinamerika so langsam gewachsen ist oder Ostasien so schnell gewachsen ist, ändert das eigentlich überhaupt nichts. Das heißt, Unterschiede in der durchschnittlichen Bildungsjahren oder auch im Ausgangsniveau erklären das insgesamt überhaupt nicht. Also bei Lateinamerika haben wir die gleiche Wachstumslücke. Für Ostasien ist etwa ein Viertel dessen, was wir erklären. Drei Viertel bleibt unerklärt in einem solchen Modell. Das kommt schlicht und einfach daher, dass Lateinamerika auch schon in den 60er Jahren relativ hohe Bildungsniveaus im Sinne von durchschnittlichen Bildungsjahren der Bevölkerung hatte. Sie sind aber langsam gewachsen. Dementsprechend kann eigentlich das Bildung so gemessen hier überhaupt nichts erklären. Aber was sich eben in diesem Bereich jetzt eben in den letzten 10 Jahren entwickelt hat, ist diese Überlegung, ja gut, dass wir, wenn wir einfach die Bildung der Bevölkerung durch die durchschnittlichen Bildungsjahre der Bevölkerung messen, eben wahrscheinlich den Großteil der Unterschiede verpassen, weil es, glaube ich, jedem Menschen per se relativ klar ist, dass sozusagen ein Jahr zur Schule zu gehen in Japan ist möglicherweise was ganz anderes als ein Jahr zur Schule zu gehen in Papua-Neuguinea. Und zu meinen sozusagen, das wäre jeweils das gleiche produktive Humankapital, was man dort erreicht hätte, ist sicherlich etwas weltfremd. Und dann ist die große Frage, wie können wir da vielleicht näher rankommen? Und eine Idee in diesem Bereich war eben zu sagen, dann schauen wir uns doch konkret an, Maße dessen, was tatsächlich gelernt wurde. Eben nicht, wie lange man dafür gebraucht hat, sondern tatsächlich, was an Kompetenzen am Ende des Tages rausgekommen ist. Und dafür haben wir versucht, sämtliche internationalen Schülerleistungstests, die seit Mitte der 60er Jahre gab, 1964 gab es den ersten großen internationalen Mathematiktest, zusammenzubringen bis zum Jahr 2003. Das sind quasi, wenn Sie so wollen, PISA-Vorgängerstudien, die es gab. Es gab in den 60er Jahren eben diesen Mathe-Test, dann 70er Jahren Naturwissenschaftstests. In den 80er Jahren gab es eine nächste große Runde, in den 90er Jahren wieder und dann eben PISA. Insgesamt haben sie über die Zeit 12 Zyklen solcher internationalen Schülervergleichstests, 36 separate Testbeobachtungen, je nach Alter und Fach. Und wir haben versucht, diese Tests alle auf eine gemeinsame Skala zu bringen, um dann so einen Durchschnittswert der Kompetenzen der erwachsenen Bevölkerung in einem Land zu haben. Das ist natürlich viel Handwaving bei, da man hat viele sozusagen für viele Länder sozusagen nicht sehr weit zurückreichende Daten, aber insgesamt sozusagen bringt das natürlich vor allem Messfehler rein. Das heißt, wir wollen mal sehen, wie weit wir mit dem kommen, was wir eben hier haben. Wenn Sie das so machen und diesen Durchschnittswert einfach anschauen und das mal auf so eine Skala wie die PISA-Skala bringen, die PISA-Skala skaliert, die hat einen internationalen Mittelwert von 500 und Standardabweichungen innerhalb der OECD-Länder von 100. Und dann haben wir hier die verschiedenen Länder. Das soll jetzt Ihnen einfach nur eine Impression geben. Natürlich können Sie das einzeln nicht lesen. Ist genauso gedacht. Eine Impression dessen, was wir eigentlich sehen in der Welt. Dann sehen Sie hier ein paar Länder, haben wir nicht sehr viele, in Afrika südlich der Sahara, die sehr niedrig hier liegen. Ähnliches gilt eigentlich für die Länder in Lateinamerika, die wir haben. Dann gibt es den Mittleren Osten, die liegen ein bisschen höher. Dann gibt es die asiatischen Länder. Und da ist das Spannende, dass ganz oben einige Länder sind, die im Durchschnitt sogar besser abgeschnitten haben hier als die westeuropäischen Länder, die osteuropäischen Länder und auch Amerika und so. Das ist vor allem Taiwan, Korea, Singapur, Japan, Hongkong. Das sind die Spitzenreiter in diesen Tests. Und zwar nicht erst heute schon, sondern eben auch schon gemessen in den 70er Jahren. Es gibt aber auch Länder, zum Beispiel unten wie Indonesien oder Philippinen, die eher in den Bereich von Lateinamerika und Afrika reinreichen. Dann gibt es, das kann man jetzt hier leider überhaupt nicht erkennen, etliche Länder in Osteuropa, die wir in den Wachstumsregressionen nicht haben, weil wir für die langfristigen Wachstumsraten aufgrund des Kommunismus nicht haben. Die liegen aber im ganz ähnlichen Bereich eigentlich wie die westeuropäischen Länder, viele, und dann gibt es einige, die ein bisschen weiter runter sind. Das sind die westeuropäischen Länder, die sind da oben so in einem Bereich, der natürlich im Vergleich zu den anderen weit weg ist, aber schon auch Unterschiede gibt. Vielleicht auch da ganz interessant, wenn Sie von unten loslegen, dann sehen Sie da Portugal, Griechenland, Italien, Spanien. Interessanterweise, wenn wir das mit dem Wachstumserfolg der letzten 10 Jahre spiegeln, auch gar nicht sozusagen ganz zufällige Gruppe von Ländern. Man will das natürlich jetzt nicht kurzfristig so interpretieren, aber sicherlich sehen wir auch da, dass da ein gewisses Herausforderungen bestehen bezüglich der Kompetenzen, die im Durchschnitt in der Bevölkerung erworben wurden. Und das sind das, die Restgruppe sozusagen, die kann man Commonwealth, OECD nennen, das sind die ehemaligen Commonwealth-Länder, die USA, Neuseeland, Kanada und Australien. Das Spannende eben insgesamt ist, dass sie eine Linie reinziehen können, die die Länder in Europa und Amerika und ähnliche komplett aufteilen von den Ländern in Afrika oder Lateinamerika. Und das ist zum Beispiel ganz anders im Bereich der Bildungsjahre. Sie sehen eben da riesengroße Unterschiede. Die Frage ist, wie weit trägt das? Inwiefern ist das systematisch mit Wirtschaftswachstum verbunden? Und das können wir jetzt eben für diese Länder, für die wir das haben, in einen Rahmen bringen. Und ich zeige Ihnen jetzt zunächst mal wieder genau das gleiche Bild wie vorher. Sie haben hier wieder die Wachstumsraten über 40 Jahre. Jeder Punkt ist ein Land. Und Sie haben eben hier die so gemessenen Bildungsleistungen. Und was Sie jetzt sehen, ist auf mal so ein, dass sich de facto alle Länder relativ eng an dieser Linie aufreihen, ein relativ steil einsteigender Pfad ist. Und das ganz systematisch so ist, dass die Länder, die hohe Bildungsleistungen in diesen Tests hatten, die sind, die langfristig schnell gewachsen sind. Und eigentlich ohne Ausnahme, die niedrige Bildungsleistungen hatten, die sind, die langsam gewachsen sind. Und alle anderen liegen so mitten dazwischen. Und auch Deutschland liegt quasi so mittendrin. Insgesamt ist es so, dass Sie auf mal, wenn Sie jetzt eben nicht die Bildungsjahre nehmen, sondern die Bildungsleistungen, nicht nur ein Viertel der Wachstumsunterschiede in der Welt statistisch abzeichnen, sondern drei Viertel. Und Sie sehen noch eine zweite Sache. Das war das Bild vorhin, was ich Ihnen gezeigt habe, zwischen Bildungsjahren und Wirtschaftswachstum. Wenn Sie jetzt in dem gleichen Modell für die tatsächlich erlernten Kompetenzen kontrollieren, das rausrechnen, dann sieht der Zusammenhang der sonstigen Variationen in den Bildungsjahren mit den Wachstumsraten so aus, nämlich es ist keiner mehr da. Was das de facto heißt, ist nicht, dass sozusagen die Bildungsdauer irrelevant ist, sondern dass die Bildungsdauer nur in dem Maße wachstumsrelevant wird, in dem die Menschen tatsächlich etwas gelernt haben und Variationen in Bildungsjahren, die eben nicht mit zusätzlich gemessenen Kompetenzen einhergehen, hängen auch nicht mit Wirtschaftswachstum zusammen. Wenn Sie so eine ganz einfache Wachstumsregression reinbringen, das erste ist eine Regression mit den Bildungsjahren und dem ursprünglichen Bruttoinlandsprodukt pro Kopf. Das hatten wir vorhin schon mal so ansatzweise gesehen. Und Sie jetzt stattdessen das Humankapital, die Bildung der Bevölkerung nicht durch Bildungsjahre, sondern durch diese internationalen Vergleichstests, das, was wir gerne das Wissenskapital der Nationen nennen wollen, ersetzen, dann ist sozusagen die Varianzerklärung eines solchen Modells steigt von einem Viertel auf etwa drei Viertel. Und wenn Sie das zusammen reinnehmen, ändert sich de facto am Koeffizienten für die Bildungsleistungen überhaupt nichts, aber der Koeffizient für die Bildungsjahre geht de facto auf null. Sie können dann da ganz viel mit rumspielen. Wir haben sicherlich irgendwie wahrscheinlich mehr Spezifikationen als Observationen, als man in so einem einfachen Modell hatte in dem Buch, wo wir zeigen, wie extrem robust diese Sachen sind. Die kriegen Sie nicht erschlagen, auch wenn Sie mit anderen Sachen, andere Kontrollvarianten reingehen und andere Zeithorizonte anschauen, andere Ländersamples anschauen. Das gilt für entwickelte wie Entwicklungsländer im gleichen Maß. Vielleicht ein Punkt, der noch ganz interessant ist, wenn Sie komplett die Variation zwischen Weltregionen rausnehmen. Ich habe Ihnen eingangs gezeigt, sozusagen, das gilt zwischen den Weltregionen, dieser enge Zusammenhang. Aber das kann natürlich alles mögliche andere sein, was da eben relevant für ist. Wenn Sie aber das komplett rauslassen und nur die Variation von der Länder innerhalb der einzelnen Weltregionen anschauen, das ist das Letzte, sozusagen mit Fixed-Effekten für sechs Weltregionen, das sogar dann sogar Nord-, Mittel- und Südeuropa separat aufgenommen, ändert sich de facto an dem Grundmodell überhaupt nichts. Also es gilt sowohl innerhalb von Weltregionen als auch zwischen Weltregionen in dem gleichen Ausmaß. Noch ein paar Details, die wir uns da angeschaut haben. Wir sind dann in die Mikrodaten all dieser internationalen Tests gegangen und haben uns zwei Maße angeschaut, sowohl wie groß ist der Anteil der Bevölkerung, die zumindest ein Basisniveau an Bildung, Bildungskompetenzen erreicht und wie groß ist der Anteil, die halt ein sehr hohes Niveau übersteigt, in dem Sinne, das sind die möglichen Rocket Scientists, die Innovationen der Zukunft bringen, und das andere ist sozusagen eine grundlegende Bildung für alle. Was ist relevanter für den Wachstumsprozess? Was wir sehen, ist de facto, dass beides, obwohl das natürlich hoch korreliert ist, aber beides separat signifikant positiv in das Modell reingeht. Wir sehen eben, dass beides relevant ist, eine gute Basisbildung in der Gesamtbevölkerung, aber auch sozusagen Spitzenleistung an der Spitze. Ich sehe, dass ich schon wieder aus der Zeit renne. Ich überspringe ein, zwei Sachen. Wir sehen aber, wenn wir nochmal zurückgehen auf diesen Unterschied zwischen Lateinamerika und Ostasien, das sind jetzt wieder das Bild mit den Bildungsjahren und der Wachstumsrate. Die roten Länder, das sind die die lateinamerikanischen Länder, die schwarzen Länder sind die ostasiatischen. Und Sie sehen, dass Sie in diesem Modell überhaupt nicht die Wachstumsunterschiede zwischen den beiden Gruppen erklären. Alle Länder in Lateinamerika sind langsamer gewachsen, als man aufgrund der Bildungsjahre vorhersagen würde. Alle Länder in Ostasien, sozusagen jeweils mit ein, zwei Ausnahmen, sind viel schneller gewachsen. Wenn wir jetzt stattdessen eben unser Maß des Wissenskapitals nehmen, dann ist das überhaupt kein Rätsel mehr, warum Lateinamerika so langsam gewachsen ist, und es ist überhaupt keine große Überraschung mehr, warum die ostasiatischen Länder so schnell gewachsen sind, denn selbst die sozusagen sind alle komplett entlang dieser Linie aufgereiht, die in diesem Modell nachgezeichnet wird. Das heißt, Sie können in so einem Modell regressionsanalytisch, wir haben vorhin gesehen, können wir durch die Bildungsjahre und das Ursprungsniveau im GDP überhaupt nichts erklären. Wenn Sie jetzt die Bildungsleistungen zusätzlich mit aufnehmen, verschwinden nochmal diese Dummies, die sozusagen den unerklärten Wachstumsunterschiede zwischen Lateinamerika, Ostasien und dem Rest der Welt abbilden, komplett und gehen auf nahezu Null. Sind statistisch nicht mehr signifikant. Das heißt, in dem Sinne kann man eigentlich komplett statistisch gesehen das auf die Kompetenzen der Menschen zurückführen. Das waren jetzt natürlich alles Korrelationen, von denen ich gesprochen habe. Wir machen extrem viel dazu, hier über Kausalität zu sprechen. Das würde viel länger dauern, als ich hier Zeit habe, darauf einzugehen. Natürlich kann man sich vorstellen, dass die Kausalität genau umgekehrt ist, weil ein Land schneller wächst, kann es mehr ins Bildungssystem investieren und hat dann bessere Bildungsleistungen. Und was wahrscheinlich noch viel relevanter ist, sind eben sonstige unberücksichtigte Faktoren, irgendwelche Dinge wie institutionelle Rahmenbedingungen der Wirtschaften oder der Gesellschaften, kulturelle Faktoren, die eben sowohl dazu führen, dass in einem Land die Bildungsleistungen sehr hoch sind, als auch, dass das Wirtschaftswachstum sehr hoch sind und wir deswegen die Korrelation zwischen den beiden sehen, aber das deswegen zustande kommt, weil wir den dritten Faktor nicht berücksichtigt haben. Da kann man sehr viel zu machen. Das Einfachste ist gegen die umgekehrte Kausalität. Wir haben zumindest für ein kleineres Sample von Ländern, können wir so vorgehen, dass wir Testleistungen bis Anfang der 80er Jahre haben und mit denen dann eben das Wachstum seit 1985 vorhersagen. Da wird der Zusammenhang sogar noch stärker, noch größer. Das heißt, wir sehen das da sehr robust auch. Ich deute zwei, drei weitere Sachen an, die wir gemacht haben. Man kann Instrumentvariablen-Schätzungen machen, indem man eben nur solche Variationen in den Bildungsleistungen nutzt, die aufgrund von Unterschieden in den Bildungssystemen zustande kommen, und zwar institutionellen Rahmenbedingungen wie Prüfungssysteme. Man sieht, dass Länder mit zentralen Prüfungssystemen systematisch besser abschneiden, Länder mit dezentraleren sonstigen Bildungssystemen oder auch Länder, die insgesamt, wo die relativen Einkommen der Lehrer im Vergleich zu den Nichtlehrern höher sind. All dies sind Dinge, die positiv mit den Testleistungen in den Ländern korreliert sind. Wenn wir nur diese Unterschiede nutzen in den Wachstumsregressionen als Instrumentvariable, sehen Sie genau den gleichen Befund, den ich Ihnen schon gezeigt habe. Oder was vielleicht die meisten Leute, die eben sehr stark über Kausalität nachdenken, am meisten überzeugen wird. Wir sind dann in einen Arbeitsmarkt gegangen, nämlich den US-Arbeitsmarkt, und haben uns Leute angeschaut, die jetzt in gleichen Rahmenbedingungen, ne, die gleiche Wirtschaft, die dort arbeiten, und zwar auch Leute, die aus den gleichen Heimatländern kommen, aber die einen von denen sind in jungen Jahren nach Amerika gekommen und durch das US-Schulsystem gegangen. Also sind vor dem Alter von 6 Jahren emigriert. Die anderen sind im Alter nach 18 Jahren emigriert und deswegen haben die ihre Bildung noch in ihrem Heimatland bekommen. Und jetzt wollen wir sehen, ob diejenigen, die ihre Bildung im Heimatland bekommen sind, ob wir da einen Zusammenhang zwischen der Qualität des Bildungssystems, wie wir es gemessen haben, und ihren Einkommen am US-Arbeitsmarkt sehen. Und in der Tat sehen wir das sehr deutlich. Und das Spannende ist, dass wir für die Menschen aus denselben Ländern, die aber früher eingereist sind und dementsprechend gar nicht zu Hause ins Bildungssystem gegangen sind, aber ansonsten natürlich kulturell auch aus dem gleichen Land kommen, aber ihre Schulkarriere in den USA abgeleitet haben, sehen wir überhaupt keinen Zusammenhang zwischen den Einkommen und der Qualität des Bildungssystems im Heimatland. Da können Sie dann so einen Differenzenschätzer draus machen. Und sehen, dass es dann ganz, das spricht sehr stark dagegen, dass es zum Beispiel zum einen sonstige Faktoren der Wirtschaft sind, aber auch kulturelle Faktoren, die diesen Zusammenhang erklären. Ich bin aus der Zeit, habe ich schon gesehen, von daher höre ich hiermit auf. Man könnte jetzt noch einiges darüber sprechen, was das konkret heißt, aber am konkretesten heißt das natürlich, wir brauchen einen Fokus auf Bildungspolitik im Sinne davon, dass wirklich gerade diese Grundkompetenzen insgesamt vermittelt werden. Langfristig ist es, glaube ich, wichtig, wenn wir Wohlstand mehren wollen, dass wir eben das Thema Bildung in Fokus setzen, aber dann eben auch in einer Art, dass es nicht einfach nur heißt, möglichst viele Leute müssen möglichst lange im Bildungssystem verbleiben, sondern es kommt ganz konkret darauf an, welche Kompetenzen sie herausbringen. Das ist nicht so einfach, aber wir sehen in vielen Ländern gerade auch über die Zeit, dass das geht. Aber wenn man eben tatsächlich das Empirische in den Blick nimmt, dann sieht es doch sehr deutlich aus, dass man, wenn man versuchen will, langfristiges Wachstum verstehen zu wollen, um das Wissenskapital in der Nation, um die Bildungsleistung der Bevölkerung nicht drumherum kommt. Alle Details dazu in dem Buch. Vielen Dank.